Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, Prost, Jungs.
Ja, Prost. Prost. Ne?
Prost. Prost da drüben.
Philipp, vielen Dank. Ne? Hier Lindener Spezial. Fangen wir mal heute mit einem Bierchen an.
Wir haben da aufgerufen zu, es ist passiert.
Genau.
Der Bieraufruf.
Nimm dir ruhig das Mikro ein bisschen näher ran, dann kann man dich nämlich besser verstehen.
Bierausruf. Wir trinken jetzt hier ein Lindener Spezial. Diese, wie hat er vorhin gesagt, ganz geil, Maurerschluck.
Ja, also, ein bisschen abfällig wird es Maurerschluck genannt.
Ja,
oder
ist total
also
lecker.
Handgranate.
Ich finde es voll gut.
In Hannover gibt es ja eben Lindner und Harry. Das sind so die zwei großen, in Anführungszeichen.
Ja.
Immer Bayern gegen Dortmund, wie man so schön sagt.
Und das hier, was ist das, Dortmund?
Das ist natürlich Dortmund. Das ist natürlich Dortmund. Und sonst kennt man natürlich noch irgendwie Gilde oder so. Das ist so dieses typische Schankbier aus so einem bauchigen Glas. Was, keine Ahnung, ich glaube, wird von Nordfriesland bis zum Harz ausgeschenkt. Und das ist so ein Ding, was einfach immer geht, aber was auch ein bisschen einfach im schlechten Ruf geblieben ist, weil man nach einem Bier dann schon Kopfschmerzen bekommt. Deswegen trinkt keiner Lindner. Gilde.
Das sagt man dem normalen Astra ja auch nach. Also Astra richtig. Hat ja quasi die gleiche Flasche. Und aber auch das normale Astra kann man mittlerweile trinken. Ich glaube, Bierqualität hat sich irgendwie zumindest nach meinem Gefühl ein bisschen verbessert, weil Bier als Getränk einfach sonst den Stellenwert nicht mehr hätte.
So billiger wie Benzin.
stimmt deutlich gerade. Ja, stimmt deutlich. Ja, das ist irgendwie tatsächlich interessant. Ich bin heute an der Tankstelle vorbeigefahren und man guckt ja immer unbewusst auf die Preise und die Preise sind echt Wahnsinn. Ja. Echt
ich
alles das, über 2 Euro.
Ich habe das die letzten Tage, weil ich zur Arbeit fahre ich mal mit dem Fahrrad, weil die 5 Kilometer lohnt sich das nicht, mit dem Auto extra hinzufahren.
Zum Glück.
Ja, da fahre ich immer an 2 Tankstellen direkt dran vorbei. Und erstmal habe ich mich erschrocken letzte Woche, Diesel war teurer als Superbenzin.
Genau.
Das ist ja auch eben, gibt ja verschiedene Gründe, das kann man auch noch diskutieren, aber das ist das eine. Aber dann, ich glaube, von jedem Tag waren es irgendwie 5 Cent mehr, die Spritkosten, also bei normal Superbenzin.
Sag mal, unser Gast muss ich noch vorstellen.
Ja. Ja, muss ich, stimmt.
Ja, genau. Die Zuhörer wissen gar nicht, wer das ist.
Ach, ja.
Einfach eine dritte Stimme da. Wir haben die Philipp genannt.
Mr. X.
Genau.
Mr. X. Aus der letzten Folge.
Genau. Ja, Philipp, du hast ja irgendwann mal bei mir Aufkleber angefordert und hast dann ja den Hinweis gegeben, du würdest gerne mal vorbeikommen und hättest was für uns. Und das war dann die Kiste Bier. Und dann kamst du gerade in die Aufnahme, als wir über dieses tolle Buch gesprochen haben von Björn Herrmann. Und wir konnten das gar nicht so
würdigen,
dass du uns da beschenkt hast. Deshalb haben wir gesagt, dann laden wir dich nochmal ein, damit wir zum einen das Ganze würdigen können und zum anderen hast du ja auch so ein paar...
Geben der Beziehung noch eine Chance.
Genau.
Zweiter Anlauf.
Genau. Ja, von daher vielen Dank, dass du wieder hier bist und nochmal eine Kiste mitgebracht hast. Und
danke auch.
Genau, bist du mit einem coolen Auto, habe ich gesehen.
Ja, richtig, im 126er. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft.
Was für ein Motor ist er da?
500er.
Ja.
Also der,
standesgemäß.
Wenn schon, denn schon. Ich bin da tatsächlich mehrere Probe gefahren. Also einmal auch ein 260er. Genau. Der war braun in braun, also außen braun, drinnen richtig schokobraun. Okay. Da hing nur der Dachhimmel und die Spinnenweben waren schon im hinteren Fußraum vom Fond.
Okay.
Und dann dachte ich, alles klar, das ist schon mal so ein Zeichen. Den möchte ich nicht kaufen. Mhm. Und der Verkäufer, man hat ihm angesehen, der wollte das Ding loswerden. Und der hat dann noch so gesagt, ja, da wurde viel dran gemacht und restauriert und so weiter und so fort. Naja, erster Blick Wagenheberaufnahmen, dann war schon klar, da wurde nichts restauriert. Die
also
steht
nicht,
da wahrscheinlich immer noch.
Noch nicht alles halt.
Ja, oder noch nicht alles, genau.
Aber man hat schon eine Durchsicht gemacht.
Ja, genau, Durchsicht und Öl aufgefüllt, nicht gewechselt, der Klassiker. Und tatsächlich ist das wirklich nur Zufall geworden, weil 190er hatten wir noch bis letzten Sommer auch zu Hause. Mein Bruder ist damit gefahren, in einem Jahr 40.000 Kilometer runtergespult. Damit waren wir am Mittelmeer zweimal und dann einmal hinterm Stern, immer hinterm Stern, wie man so ein bisschen auch irgendwie so als Spruch kennt, dachte ich, alles klar, 126er wäre vielleicht ein Ding, wo ich mich sehe. Und deswegen sind wir zufälligerweise zueinander gekommen. Stand, wie gesagt, 2 Jahre beim Händler, wurde nicht bewegt. Und der Händler selber, auch ein klassischer Schotterplatzhändler, der hat normalerweise nur W211 und Neuer bei sich da stehen. Mhm. Und hatte schon vor ein paar Jahre davor schon mal 116er bei sich gehabt. Und die gingen mal weg wie geschnitten Brot, in Anführungszeichen. Und dann hatte er den 126er in Zahlung genommen. Aber der stand sich jetzt die Reifen platt. Und 2 Jahre da bei ihm und dann kam ich um die Ecke und ich bin dann auch erstmal wieder gefahren und kam dann ein paar Wochen später an und habe dann mit ihm einen Deal gemacht. Und jetzt bin ich damit hier, bin jetzt auch schon seit letztem Sommer knapp 40.000 Kilometer mitgefahren. Also der wird auch als Daily Driver gefahren und bewegt. Cool. Kriegt natürlich immer seine Inspektion und so, also das ist nicht ein Ding, was so runtergefahren wird.
Hast du eine Tankstelle? Bitte?
Nee, keine Tankstelle, aber ich sag mal so, ich habe keine Familie oder keine Kinder, wo das Geld reingehen müsste. Das heißt, alles, was ich beruflich verdiene, kann ich natürlich in meinen Spaß
stecken. In den Tank schmeißen.
der ist jetzt, ich war damit schon 2-mal im Mittelmeer, ich war beim Kumpel in Paris, also auch kleine Parkrempler in Paris.
Gibt's da auch da mal?
Gab's ja. Auch. Und hat er alles natürlich überstanden, ist ja ein Benz.
Ja, cool. Ja, ist halt cool, wenn man so ein Auto auch als Daily Driver fährt, gerade als V8, gerade als 500 SE. Ist, glaube ich, eine erste Serie, ne?
Ja, korrekt.
Was für ein Baujahr? 83 oder was ist er?
Nee, 85. Das 85. ist ein aus, okay. Ich glaube, April oder so. Also noch kurz bevor der Umstellung. Ich glaube, die Umstellung war im August oder September, meine ich. Irgendjemand hat mal die Bretter, die geriffelten Bretter, hat irgendwann mal weiß geduscht. Die sind, glaube ich, bei der ersten Serie sind die eigentlich so grau, Plastik.
Genau.
Drin Velour, Tempomat, Schiebedach, Klima, also alles, was man haben möchte. Ich mag nämlich kein Leder an sich in meinen Autos.
Welche Farbe denn das Velour?
Schwarz-grau. Man würde mittlerweile grau sagen, glaube ich. Ja, hat auch keine Risse, außer so ein bisschen an der Kopfstütze. Also
das heißt zwar eigentlich schwarz, aber es ist dann irgendwann grau. Ne?
Ja, genau.
Anthrazit.
Genau. Anthrazitfarben, richtig.
Genau. Ja, cool. Und du hattest mir noch ein Auto gezeigt, was du hast, weil ich dich auch gerade angesprochen hatte, du hast noch einen BMW, ne?
Richtig, ein E30 haben wir zu Hause noch stehen, ein 87er als Coupé-Stufenhecklimousine ist es ja eigentlich, kein Fließheck.
Also mit Chromstoßstangen noch?
Chromstoßstangen, richtig, 325i.
Oh.
Die Stoff-Sportsitze, ich meine, man nennt sie auch Sportsitze, aber die Karo eben, also das karierte. Schiebedach, Check-Control natürlich, funktioniert auch alles sehr gut. Den haben wir für 5.000 Euro, ich glaube, 2014 oder 2015 gekauft.
Oh, das ist günstig, wenn man bedenkt, 325i Coupé, also das ist ja eigentlich das, was heute gerne jeder hätte. Und die Autos gibt es halt einfach nicht mehr, weil die stehen auch nicht mehr bei irgendwie Opa in der Garage. Und die sind ja damals schon wirklich auch ein paar Jahre später verheizt worden oder mit Strumpfhosen veredelt.
Strumpfhosen über Rücklicht und dann wieder reingeschraubt.
Genau. Der Witz war, dass irgendwie ich natürlich dann angeschrieben wurde und es gab einige, die konnten sich auch noch an diese Strumpfhosengeschichte erinnern.
Haben die auch nur die benutzt? Oder?
Vermutlich. Ich habe mir mal so nachgedacht, wie kommt man darauf? Ne? Also in Zeiten von Internet und so, da kriegt man ja irgendwie alles mit. Das muss ja wahrscheinlich dann irgendwann mal so unter, weiß ich nicht, in der Rubrik, vielleicht in der Autobild oder so gewesen sein, so, wie kann ich Geld sparen oder keine Ahnung.
No-Budget-Tuning
auf
der zweiten Seite, Top 5 Low-Budget-Tuning.
Ja, also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Mund-zu-Mund-Propaganda war oder dass die Strumpfhosen vielleicht sogar damit beworben worden sind im Laden.
Ich glaube eher, dass es eine Gang gab an der Aral-Tankstelle in Soltau und dass das da kursierte, also es ist ein internes Ding, eine Gang-Sache war.
Du hast recht, ich musste gerade mal nachdenken, an der Aral-Tankstelle in Soltau, aber es gab tatsächlich eine, gibt es mittlerweile
so ein Gang-Ding.
Ein Gangling meinst du, ne? Ja. Ja, du meinst, so eine Strumpfhose kann man ja für alles Mögliche benutzen.
Strumpfhosen-Gang.
Ja, ich habe witzigerweise, meine Mutter hört unseren Podcast immer beim Bügeln. Und ich warte nur darauf, dass sie mich auf die Strumpfhosen anspricht. Sie hört die immer etwas verzögert. Ich glaube, sie ist jetzt etwas hinterher. Und da wird sie wahrscheinlich dann sagen, was? Jetzt weiß ich, wo meine Strumpfhosen damals. Ich habe mich schon gewundert. Ja.
Ist die Frage, wie lang das jetzt schon her ist. Kann ja auch sein, dass sie jetzt bemerkt, dass die neuesten Strumpfhosen auch schon wieder geklaut
wurden. Du meinst, das könnte man auch bei moderneren Autos mal probieren? Ja?
Könnte man mal machen, ja.
Ich weiß aber noch, das habe ich beim letzten Mal nicht erzählt, das fiel mir aber im Nachhinein ein. Es war tatsächlich so, dass die erste, die ich genommen hatte, die ja, die sah aus wie schwarz, aber auf der Rückleuchte war sie natürlich dunkelblau. Musste ich einmal tauschen. Ja, aber sowas hast du bestimmt auf deinem E30 nicht. Dein Auto habe ich gesehen, das ist eigentlich ziemlich original. Ich glaube, bis auf die Scheinwerfer, die auf DE-Licht umgerüstet sind,
genau,
was natürlich auch das deutlich bessere Licht liefert im Zweifel und auch easy rückrüstbar wäre.
Ja, Sportpaket hat er am Werk auch und das Ding ist einfach prima. Steht es in der Garage, eingemottet, jetzt über den Winter über. Demnächst muss er auch mal zum TÜV, ich glaube im April, aber hat natürlich auch ein H-Kennzeichen und ich habe mal geguckt, was die Gebrauchtwagenpreise sagen und da gibt's, fängt, glaube ich, nichts an mit 325 Coupé ab 15.000 aufwärts.
Ja,
und dann meistens auch irgendwie weiß oder irgendwelche Schalensitze drin. Und da reden wir noch nicht von irgendwie mit H-Kennzeichen und TÜV und so. Also das ist echt...
Also ich finde fast gar keine Coupés, die in einem vernünftigen originalen Zustand sind. Wenn überhaupt, dann sieht man mal ein 325 iCabrio. Das ist dann noch relativ original. Ja, so ist das. So, Jens, wir waren gestern unterwegs, ne? Den ganzen Tag.
So ähnlich, genau. Frank hatte mich eingeladen, oder Mercedes-Benz, also Frank und Mercedes-Benz haben mich eingeladen zu einem Event. Und da Frank ja den Vertrieb in Bremen leitet, war natürlich vor Ort. Wir waren im Mercedes-Benz-Werk in Bremen und durften an einem Event teilnehmen, wo es um den neuen SL geht, den AMG SL 63 sozusagen oder auch 55, je nach Land. Und den konnten wir uns angucken, wurde viel zu erzählt. Es gab mega Mittagessen, es gab eine Fahrt in dem Auto, also Bernd Schneider ist gefahren. Und zwar gibt es eine Einfahrbahn oder Teststrecke, eine kleine in Bremen auf dem Gelände. Die hat 1,6 Kilometer und eine Steilkurve. Und da stehen so Schilder, man darf da 150 fahren maximal, auch wegen Lärmbelästigung, weil das sind direkt die Wohngebiete, Hemelingen und so, direkt nebendran. Ich habe das nicht mehr so ganz im Auge. Ich glaube, Bernd Schneider ist bei mir, also da war über 200, der Tacho wieder in die Dings gebrettert ist mit mir. Also er hat halt mal gezeigt, was das Auto kann, was er kann. Ne?
Ja, ich habe ihm extra geflüstert, er soll nicht so zimperlich sein bei Jens.
Nee, aber man hatte noch andere Möglichkeiten. Man konnte noch mitfahren in einem, also natürlich nicht so schnell dann, in einem C63S und in einem GLC 63 auch
genau.
S. Ne?
Genau.
Genau. Und ich war in diesem GLC mitgefahren, so zum Einstimmen für meine Magengrube. Weil du wirst da in dieser Steilwand, wenn Bernd Schneider mit dir da durchfliegt, mit 3G in den Sitz gepresst. Und zum Glück, also ich war in dem Turn vor dem Mittagessen, das waren mehrere Gruppen aufgeteilt. Das Mittagessen war wirklich lecker und das war auch reichlich. Und ich glaube, das wäre dir zur Hälfte wieder rausgekommen, wenn du da in diese Steilkurve reingedrückt worden wärst.
Ja. Ich möchte das gerne nochmal mit Fakten füllen. Das war ja nun der letzte Tag. Wir haben das 4 Tage lang gemacht, von Dienstag beginnend. Und es hat in der ganzen Zeit 3 Leute gegeben, die ihr Essen nicht in sich halten konnten. Also die eben auf die Einfahrbahn gegangen sind nach dem Essen. Und hauptsächlich deshalb auch, weil sie natürlich der Meinung waren, sie müssen dann in der Steilkurve auch Bilder von sich selber machen, also Selfie und so. Also aufs Handy gucken, 3G und gerade was gegessen, ist eine Kombination, die haut einfach nicht gut hin.
Naja gut, also ich war halt mit dem GLC gefahren und dann bin ich umgestiegen in den Wagen mit Bernd Schneider, in den neuen SL 63. Das Wetter war gut, das Auto war offen auch, ne? Und der hat halt richtig Gas gegeben und so also 2-3 Wortwechsel und dann habe ich zu ihm gesagt, boah, also ist beeindruckend, aber ich hätte es nicht anders erwartet. Er als Fahrer und das, was man von dem Auto liest, wäre ja klar, was passiert. Beeindruckender war es im GLC. Ey, wie der GLC, das ist ja ein Geländewagen, der über 2 Tonnen wiegt, wie der durch diese Steilkurve gehämmert ist mit dem 8-Zylinder, das war, also, das hätte ich nicht gedacht. Also, das war viel unerwarteter natürlich, ne? Also, krass. Genau, und dann sehr, sehr interessant war die Werksführung. Der wird eigentlich schon fast manufakturmäßig von Hand gebaut. Also man hat das halt alles gelernt und wurde das Auto mehr oder weniger gut erklärt, auch in der Konstruktion, im Aufbau und so weiter. Und diese Produktionshallen, es gibt ja eine Produktionshalle, ich glaube diese Halle 9, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, war die 200.000 Quadratmeter groß. Ja. Und da werden immer so um die 1.000 Autos am Tag gebaut. Mhm. In der Halle 3 wird der SL gebaut.
Und die alte Borgward-Halle nebenbei.
In einer der alten Borgward-Hallen, genau, also im alten Geländeteil. Und es werden 30 pro Tag gebaut. Das ist aber die Produktion für die ganze Welt. Also es werden 30 SL am Tag gebaut. In der Halle arbeiten ca. 400 Leute. Und du kannst halt sehen, von der Rohkarosserie bis hinterher durch die Wasserdurchfahrt, den abschließenden Test,
wie das Auto... Jedes einzelne Auto wird auf Dichtheit geprüft, wird durch so eine Waschanlage geprügelt. Und was ich total beeindruckend fand, bevor du gleich weitermachst, die Halle ist so aufgebaut, dass in der Mitte der Halle stehen nochmal die alten SL aufgebaut. Also da standen 129er, drei Stück, genau. Es sind überall große Plakate, auch vom SL und von AMG. Also so, dass man da reinkommt und sagt, okay, die Menschen, die hier arbeiten, die kriegen schon einen gewissen Spirit mit. Und man hat eben gemerkt, dass es eben nicht so Fließband schnell, klopp mal eben was zusammen, sondern die waren da wirklich am, Handarbeiten,
muss man sagen. Ja, die haben, also das war alles fernab von Hektik, sondern wurde einfach abgearbeitet. Also zack, das Auto zusammengebaut. Wurden an den verschiedenen, in der Halle fahren so computergesteuert diese Roboterwagen rum, die das Material durch die Gegend fahren.
Auch sehr cool, kannte ich übrigens auch noch nicht. Also ich hatte die Vorläufer mal vor ein paar Jahren gesehen, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wirklich die ganzen Wagen, die hin und her gefahren werden, also nicht die Autos, sondern die Wagen, wo die Teile drauf sind, die ja zu dem Auto zugesteuert werden, da sind ja genau die Teile, die dann zum Auto gehören. Und die sind auf so ganz kleinen, sehen aus wie, dreimal so große Mähroboter. Die dann diese Wagen hin und her fahren, ankoppeln, automatisiert irgendwo hinfahren, neuen holen. Wahnsinn. Also es ist einfach auch witzig, weil die nicht mal sehr sensibel reagieren. Also wenn jemand im Weg ist, klar, halten die an, aber auch nicht 5 Meter davor, sondern die fahren dann so bis auf 20 Zentimeter ran. Und wenn man weggeht, fahren die auch sofort weiter. Also ganz cool gesteuert auch irgendwie, ne? Schon begeisternd.
Ja, genau. Und man konnte halt A, die ganze Produktion sehen, wie das Auto zusammengesetzt wird sozusagen aus den Baugruppen. Und natürlich konnte man dadurch auch fast alle Varianten sehen, weil in der Produktion gibt es ja nochmal alle Farbvarianten, Dachvarianten. Genau. Wir haben da auch dann schon 2 Modellvarianten gesehen, die man noch gar nicht in der Presse, die hat man noch gar nicht gesehen.
Genau.
Also über die wurde nur kurz berichtet. Was da kommt noch an zusätzlichen Modellen, das wurde natürlich schon produziert, steht natürlich da schon. Und sehr beeindruckend fand ich dann diesen, also eine Art Vorführ- oder Schulungsraum, wo ein Auto steht und eine durchgeschnittene Rohkarosserie. Und ich hatte auf Facebook gepostet, ich war hier im Mercedes-Werk, konnte mir das Auto angucken. Da waren natürlich einige Posts drunter, viele finden es natürlich total kacke, weil was soll das, ne? Ist ja hier Garage 11, altes Auto. Und einer schrieb, geh mir weg mit diesem Plastikauto. Ja, Leute, das Formular ein Plastikauto ist nun mal nicht. Es ist tatsächlich ein Aluminiumauto. Und absolutes Hightech. Also diese Aluminiumkarosserie wird im Süden von Bremen, gibt es einen Zulieferer, der die produziert und da anliefert. Und die besteht aus 3 verschiedenen Aluminiumlegierungen. Im großen Bereich, im hinteren Bereich ist es Druckguss, weil das am meisten Kraft aufnehmen kann. Aber viele Teile sind geklebt aus Profilen. Und das zu sehen, wie dieses Auto zusammengeklebt ist, diese Einzel, unglaublich. Also von der was ich auch nicht kannte, ist diese Technik mit diese Verschraubung. Mhm. Also da werden zum Teil Aluminiumteile verschraubt. Diese Schrauben werden mit Hochgeschwindigkeit da reingejagt in die Bauteile, ohne dass es dafür aber ein Loch gibt. Das Loch schafft sich die Schraube in dem Moment, entwickelt dabei aber eine Hitze. Das ist eigentlich wie Schweißen. Das Loch zieht sich wieder zusammen danach, sozusagen. Und die Schrauben haben auch so einen speziellen Kopf gehabt.
Hast du krass zugehört. Ich bin gerade total so geflasht. Erzähl mir Dinge, die habe ich gar nicht mitgekriegt.
Also im Endeffekt hast du Baugruppen in dem Auto, die mit dieser, man kann sagen, es ist eine Alu-Verschraubtechnik, die plötzlich zum Schweißen wird, durch die Geschwindigkeit der Schraube und die Hitze halt. Und durch die Legierung, sind verschiedene Legierungen dafür, funktioniert das. Das ist hochinteressant, was an dem Chassis aus Stahl ist, verständlicherweise finde ich aber auch, ist der Scheibenrahmen vorne. Und bei der Karosserie, gut, die Karosserie besteht eigentlich aus Alu, weiß ich gar nicht. Mhm. Eine Alu-Karosserie, bis auf den Heckdeckel, der ist komplett aus Kunststoff. Und das hat aber nur eine technische Funktion, weil alle Antennen und Telematik und was auch immer das Auto kann, das endet im Heckdeckel sozusagen und irgendwo muss das nochmal raus. Und wenn du einen Alurahmen, eine Alukarosse hast,
da kommt nichts raus.
Ne? So, also muss ja irgendwo müssen die Antennen sitzen, die Daten raus. Und das ist alles in diesem Heckdeckel eingebaut. Also das Auto ist von der Konstruktion her und von auch, wir durften ja mitfahren auf dem Beifahrersitz. Das ist Hightech pur. Das ist ein Auto auf dem allerneuesten Stand der Technik, auch in der Fertigung, was du sicher als normaler Mensch nicht an seine Grenzen bringen kannst. Das schaffst du nicht. Also auch nicht im normalen, auch auf der Rennstrecke nicht. Selbst Bernd Schneider sagte, nee, das wäre schwer, den Wagen überhaupt auch auf der Rennstrecke an eine Grenze zu bringen, wo das Auto dann irgendwas nicht mehr kann. Gut, Bremse, klar. Dafür gibt es für diese, nimmt man halt diese Carbon-Pakete, Carbon-Bremsen, die können dann halt auch Rennstrecke, die Stahlbremsen dann eben nicht so. Gut, die Motoren, klar, auch auf dem neuesten Stand der Technik, 4 Liter Biturbo 8 Zylinder. Also das Auto ist Hightech und es ist sicher kein Plastikauto. Also das ist wirklich, wenn man sich das im Detail anguckt, gerade in der Fertigung, puh, also das ist schon Wahnsinn. Also das ist auch nichts schlicht oder einfach an dem Auto. Auch wenn du den Antriebsstrang siehst, den kompletten Motor, Wahnsinn, wenn der vor dir liegt, mit diesen Krümmern, die oben rauskommen, die ersten Schalldämpfer sitzen oben hinten, richtig, praktisch in der Mittelkonsole
vom Auto. Das ist ein Autopartikelfilter, ja.
Genau. Das sieht gut. Eigentlich müsste da die Konsole aus Glas sein, weil das sieht wirklich cool aus, ehrlich gesagt.
Ja, hast du recht. Ja. Ich bin auch total verwundert gewesen, wenn man immer sieht, wie eng das alles beieinander ist und wie die Wahnsinn. Das schaffen, die Temperaturen dann trotzdem abzuführen. Ne?
Ja, ja.
Und dass das alles hält, weil wenn man bedenkt, wie heiß dann so ein Auspuffstrang wird und der ja direkt über dem Getriebe lang geht und so, denkt man, boah, wie kriegen die das denn, das alles irgendwie so runterzukriegen?
Das ist echt interessant gewesen. Also die Fertigung war eigentlich das Interessanteste.
Ja.
Und gut, es ist kein SL mehr für mich, also sondern es ist halt ein moderner AMG Roadster. Und ich fand das auch ganz interessant, es waren ja hochrangige AMG-Mitarbeiter sozusagen da, außer Falterbach auch. Mhm. Das Auto wird auch nicht als SL gesehen, sondern als Weiterentwicklung des AMG GT Roadster.
Ja, und von den AMG-Leuten
zumindest. Von den AMG-Leuten, aber es ist ja auch so. Ist ja die Ausgangsbasis ist ja kein SL und die ganze Herangehensweise ist ja eine andere. Sie haben es ja entwickelt und das Auto ist sicher, also im sportlichen Bereich und so, ist schon wahrscheinlich weit oben alles. Aber dieser typische SL-Spirit, der bleibt für mich auf der Strecke bei dem Auto. Man kann jetzt sagen, okay, es gibt so ein Chrom-Package, was ich übrigens sehr gut fand. Hinten mit verchromten Auspuffrohren, so einer Chromleiste unten. Und vorne dieser Panamera-Grill hat dann Chromstreben und so. Das sieht echt nett aus.
Panamerikaner-Grill, bitte.
Panamerikaner-Grill, ja, genau. Panamera ist ja der Porsche.
Guantanamera.
Also optisch, auch der hat eine sehr knackige Form.
Also ja, sieht sehr wirklich, gute Proportionen.
Proportionen auch, ne? Sind wirklich top. Ja, wobei, es gab auf Facebook so ein fieses Bild, schräg von hinten unten fotografiert. Du musst zweimal aufs Bild gucken, die Augen reiben, du denkst im ersten Moment, es wäre ein 992 Porsche. Also das, die Proportionen oder die Richtung ist klar.
Ja, Heck ist irgendwie sehr...
Sehr Porsche-mäßig. Sehr ähnlich, ja. Nee, aber damit ist auch klar, worauf es abzielt so ein bisschen. Es ist wieder ein 2+2-Sitzer hinten mit Notsitzen.
Genau.
Bis 1,50 Meter Größe, sagt man, könnte man da wohl bequem sitzen. Er hat nur ein Stoffdach, es gibt kein Hardtop mehr. Das ging auch gar nicht anders, habe ich auch verstanden, weil gerade mit den 2+2 Sitzen, ein Blechdach hätte man machen können, aber nicht mit dem kurzen Heck, weil es hätte da nicht reingepasst. Ganz einfach. Technische Probleme. Also die Strecke ist zu lang für ein Blechdach.
Genau.
Und das sieht aber auch gut aus. Also das Auto sieht geschlossen gut aus, sieht offen toll aus. Man sitzt sehr tief da drin, also die Gürtellinie ist sehr, sehr hoch. Man würde sagen, vielleicht sportlich tief. Da waren ja auch, also das sind ja Kunden eingeladen gewesen, ne? Eine illustre Gesellschaft, will ich mal sagen.
Ja, das ist tatsächlich
die ist so
auch
illustre,
sehr
wie man
bunt.
Sich, das ist, nee, so wie man sich es vorstellt.
Ja.
Das sind so die...
so wie man sich das vorstellt.
Wie man es vorstellt, also Ich habe von einer erzählte dann, oh, letzte Woche war ich noch Lamborghini-Probefahrt machen, da war aber so ein Event, dann bei Porsche, jetzt ist er bei Mercedes. Und wie soll ich sagen, der Mensch dazu, wenn du den gesehen hast und der sagt, er war bei einer Lamborghini-Probefahrt, sagst du, ja klar, wo sonst? Bei Volvo wird es nicht gewesen sein. Also sehr bunt, da war auch ein älterer Herr dabei, der immer wieder seine Mappe rausgeholt hat mit seinen ganzen alten SL-Bildern. Das fand ich ein bisschen, der dann da auch rumfotografiert hat, wo ich auch gedacht habe, Alter.
Also er hat jetzt, zumindest versucht, ja.
Nee, da gab es aber auch da mal, fand ich gut, eine richtige Ansage. Ich fand sein Benehmen äußerst merkwürdig, ehrlich gesagt. Wenn das aber noch eine Zielgruppe ist, dann hat er ein Problem, weil er ist nämlich beim Aussteigen aus dem Auto so gut wie nicht mehr rausgekommen, weil es so tief ist. Und das Auto hat einen großen Nachteil, die Türen gehen extrem weit auf, und zwar so weit, du kommst da gar nicht mehr dran. Mhm. Ich habe da drin gesessen und wollte die Tür zumachen, und ich, wenn du sitzt, du kommst nicht dran, du kannst sie so nicht zumachen. So musste ich wieder halb aus dem Auto lehnen, um an die Tür zu kommen. Das habe ich nicht verstanden, also komplette Fehlkonstruktion. Also es ist.
Ja, man müsste eine andere Raste haben vorher, die deutlich stärker hält. Weil das ist tatsächlich bei mir auch immer das Problem. Ich habe relativ kurze Arme und ich sitze dann in dem Auto, die
Zum
Tür
Glück
steht auf und dann.
Ich habe jetzt lange Arme bei dem kurzen Körper. Du Arsch.
Da ging gestern auch schon wieder los. Ja, hinten könnte man bis 1,50 sitzen. Ja, Frank, probier mal bitte.
Nee, so. Komm, du hast freiwillig gesagt, ich mache das.
Wenn die Türen so weit aufgehen, kann man sie wahrscheinlich bei der nächsten Baureihe dann elektrifizieren. Ne?
Das wahrscheinlich. Ja, man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Aber sagen wir mal so, das Auto ist sehr, sehr sportlich und es ist nicht mehr, also das kann auch komfortabel fahren, brauche nicht übersprechen, das haben wir am Anfang gemerkt, wie er so rollte. Aber es ist kein komfortabler Gleiter, auch wenn er komfortabel fahren kann. Das ist ein sportliches Auto, in dem ich sacktief drin sitze, wo ich die Tür nicht zumachen kann, der brutal laut ist, wenn ich Gas gebe. Und der Mickey-Maus-Instrumente hat. Also Instrument, innen drin, der Innenraum ist hochwertig gestaltet. Mittelkonsole top, auch mit diesem kleinen Bildschirm, der so raussteht praktisch, wie so ein iPad. Und nicht mit diesem blöden, kompletten Riesenscreens irgendwie. Aber die tatsächliche Armatur gefällt mir persönlich gar nicht. Die ist so halbrund eingefasst wie in so einem... Ich glaube, in diesem Lexus LSFA ist das auch so. Der hat nur so zwei Knöpfe da. Also das sieht eher aus wie eine Spielkonsole. Ist alles Geschmackssache. Der eine mag es, der andere nicht. Ja, kann sich drüber streiten.
Ich finde es tatsächlich
mir
gut
fehlt,
gelöst. Aber
ja, es ist vielleicht technisch gut gelöst. Ja. Aber mir geht bei dem Auto, also gut, das liest man im einen oder anderen Kommentar auch, mir fehlt dieser... Der klassische SL-Spirit, der ist null da, gar nicht. Der also, ist nicht da.
Genau, ich will da nochmal so ein paar Dinge, also ich kann das voll nachvollziehen. Und ich will ein paar Dinge mal ergänzen, die genau in die Richtung gehen. Also mal ein Beispiel, in dem Auto wird es, so wie es jetzt aussieht, für Geld und gute Worte nicht kein Holz mehr geben. Das ist ja auch das Ende einer Ära.
Ah, Entschuldigung, in so einem Auto. Story, das steht in der Automotorsport anders.
Ja?
Da steht, der Text haben die noch mal gestern überarbeitet, über den, da stehen jetzt noch mehr Daten zum Kleinen.
Ja.
Das war auch ganz geil. Dann sagte er, wie hieß er nochmal? Der war so nett.
Alex Weber.
Ja, von AMG, der sagte dann, ja, es gibt eine andere Variante. Und ich so, ja, ein 14er, ja, nee, da gibt es erst eine Pressemitteilung zu. Und ich so, ja, stand heute in Automotor und Sport. Ja, nee, offiziell gäbe es gibt auch keine Pressemitteilung. Ich so, ja, es gibt ein 14er mit weniger Leistung. Ich so, ja, 390 PS. Und er nur so, oh, weil sie ist offiziell, aber in Automotor und Sport war der Artikel den Morgen. Und der ist noch mal überarbeitet. Und da steht tatsächlich Innenausstattung auch Holz drin.
Ah, siehst du, okay,
vielleicht gibt's kommt das. Eventuell gibt es ja vielleicht doch eine Holzausstattung bei diesem Vierzylinder, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist übrigens weitgehend der neue Antriebsstrang aus dem C43.
Ne? Ja, und deshalb, also ja, ich glaube, das Auto ist tatsächlich natürlich weit entfernt von dem, was wir so, wenn wir über ältere Autos sprechen, noch als SL kennen. Und ich habe ja nun mehrere Baureihen gehabt, 129er. Ich habe ja auch gestern kurz noch erwähnt bei der Einführung dort, dass ich damals als Kind davor stand, 1989. Als Kind, so als Jugendlicher würde ich sagen, 13 war ich damals. Ich konnte das Auto kaum sehen, weil um das Auto so eine Traube rumstand damals.
Warst noch kleiner?
Das war in Soltau damals, bei Kulo. Und ja, war ich noch kleiner, genau. Und das war ja ein Riesending. So. Das war ja auch ein Riesenwurf. Das war ja auch optisch, ich will fast sagen, unerwartet. Weil ein 129er, als er damals kam, war ja für Mercedes ja, sportlich modern. Ne?
Das war also, ein Quantensprung nach dem 107er.
Eben, also ist aber ja so.
Für mich übrigens hört es da auf. Der 129er ist für mich der SL-Entwurf. Und das ist eine eierlegende Wollmilchsau, immer noch. Wenn du heute einen 500 SL hast,
ist so.
Der kann alles.
Ist so.
Der ist immer noch schnell, der ist sicher, ist so. Der hat einen großen Kofferraum, der verbraucht nicht zu viel Sprit,
ja.
Der hat geile Sitze, der ja. Hat geile Armaturen.
Er ist bezahlbar, er ist gut zu warten.
Das ist,
es gibt alle Ersatzteile.
Ja, also ein 129er ja. 500 SL, erste Serie mit orangen Blinkern, das ist, ja. Mein, das ist mein perfekter SL.
Ja.
107er war es nie, weil man einfach scheiße drin sitzt. Sitz geht nicht weit genug zurück, hängt direkt am Verdeckkasten. Gut, für Frank reicht es für mich nicht. Und, ich hatte mal einen 350er, ja. Ein Wochenende lang. Habe ich mir in Lagunengrün Lederpergament mit nur 50.000 Kilometern im Neuzustand.
Ja. Und du dachtest, es ist alles geil und dann war es das doch nicht. Ne?
Es war ein Scheißkarre. Das Ding hat Sprit geschluckt ohne Ende. Ich hatte damals noch einen schmalen 911er, einen 2,7er Porsche, den ich eigentlich im Alltag gefahren bin. Den hatte ich günstig gekauft von einem Freund, der Geld braucht, dann gesagt, okay, fahre ich ihn halt im Alltag auf. Es waren auch keine Kosten damals an. Man hat so ein Auto für 14.000 Euro gekauft, Leute. Also, dann hatte ich plötzlich diesen lagunengrünen SL unterm Hintern und bin dann nach Stuttgart gefahren. Jede Autobahnkurve, wie so ein Dampfer, brauchst du zwei Spuren, wenn du schnell fährst. Das Ding hat Sprit geschluckt wie die Sau und es passierte nichts. Und nach dem Wochenende habe ich den damals. Bin ich wieder nach Köln gekommen und ich gesagt, nee, das also bin ich raus und habe den direkt zum Platter hier, Oldtimer Center Frechen gefahren, direkt Kommission gegeben zum Verkaufen, wieder weg mit dem Ding.
Ja, und ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte mehrere 129er und bin dann damals, 2008, habe ich mir dann einen R230, also die damals aktuelle Baureihe SL, gekauft. War stolz wie Oscar, das Auto war mega, also der hatte das Active Body Control Fahrwerk.
Oh, lecker, Lindner Spezial.
Was vom Fahrwerk her wirklich ein Traum war, das ist, ist quasi ein hydraulisches Fahrwerk, was wirklich alles kann. Dann war die Form, fand ich damals großartig vom R230.
Oh,
der war im Innenraum, meiner hatte tatsächlich so die klassischen Attribute, also er hat auch Wurzelholz dann, Wurzelholz-Lenkrad. Das Auto war für mich tatsächlich auch noch ein SL und der war auch damals sehr erfolgreich. War natürlich der erste mit Klappdach. Die Konstruktion war gut. Das Auto war, wenn man geschlossen ist, wirklich überhaupt nicht zu spüren, ob das ein Cabrio ist. Der war auch extrem verwindungssteif. Das war auch nochmal ein deutlicher Unterschied zum 129er. Das war für mich noch so ein Auto, mit dem bin ich dann, das war ja auch so die letzte Fahrt, ungeplant. Ich bin damit nach Spanien gefahren, weil ich gesagt habe, ich hätte so Bock, irgendwie mal mit dem SL nach Spanien zu fahren. Damals mit meiner Frau, schön Kofferraum vollgepackt, hinten die extra Tasche, die es so hinter die Sitze gab und so. Top, fast wirklich durch ganz Frankreich offen gefahren. Also ab Paris quasi offen gefahren bis an die spanische Grenze, dann war es dunkel. Super genial, super schön. Und dann habe ich ihn ja in Spanien verkauft, weil ein Bekannter meines Onkels sagte, Mensch, der sieht so toll aus, willst du ihn nicht verkaufen? Ich habe gesagt, nee, eigentlich will ich den nicht verkaufen. Ich habe ihn mir so aufgebaut, der war wirklich sehr hübsch. Und dann hat er mich mit Geld überredet und ich bin zurückgeflogen. Aber dieses Auto war für mich auch noch, für mich tatsächlich noch ein schöner SL. Der Nachfolger davon, dann der R231, bei dem die meisten Leute jetzt schon vergessen haben, wie er aussieht, der war zu nah am R230, sodass es die Leute nicht mehr so gekickt hat.
Das ist der SLK.
Und er hat das Problem gehabt, dass der SLK zur gleichen Zeit kam, der neue, und der dann später ja SLC hieß. Und der war optisch sehr nah dran. Und viele konnten von vorne das Auto kaum unterscheiden, wenn er so 10 Meter hinter einem gefahren ist. Und das hat natürlich die SL-Kunden schon gestört, weil das Auto kostet richtig viel Geld und auch deutlich mehr als ein SLK. Und der war zu nah dran. Der konnte auch, also die Motoren waren dann super, das ist auch aus meiner Sicht, wird das auch immer mein Geheimtipp sein, weil es nicht so viele Stückzahlen davon gibt und es trotzdem ein gutes Auto ist, aber er war eben auch teuer und da hat man schon gemerkt, da war so diese Zeit, diese Ära ging damit so ein bisschen zurück und dadurch, dass dann auch angekündigt der AMG GT kam und es ja zeitgleich den SLS auch gab, also der endete ja dann irgendwann, hatte er natürlich auch noch Konkurrenz aus dem eigenen Hause. Und als der AMG GT kam, war es dann vorbei. Also die letzten 3 Jahre hat sich der SL quasi fast gar nicht mehr verkauft. Obwohl er optisch nochmal in vielen Dingen verbessert wurde, es gab einen Fehler, habe ich gestern darüber gesprochen, bei dem Auto. Die haben, das war halt das letzte Auto, was noch so konzipiert wurde, dass er das Display für die Navigation in der Mittelkonsole hat. Und da war halt keine Möglichkeit, das irgendwie, ich sag mal, der neuen Zeit anzupassen. Das heißt, der musste wirklich noch mit einer extrem alten Navigationsgeneration leben. Und auch wenn man das vielleicht klassisch, optisch noch ganz nett findet, ist es halt so, dass wenn du ein neues Auto kaufst und du zahlst 120, 130, 140.000 Euro für ein S1100 und hast dann da so ein Navigationssystem drin, was schlechter aussieht als auf deinem iPhone, ist jetzt übertrieben, dann ist es das nicht, ne? Und hast halt schon gemerkt, das geht zurück. Und jetzt mit dem neuen versucht man natürlich wieder verlorenen Boden gut zu machen. Ich glaube auch, dass das Auto laufen wird. Das hängt aber auch damit zusammen, rechnet euch das mal aus. Wir haben eben gerade gesprochen, 30 Stück am Tag. Die können wohl im Zweifel bis zu 60 bauen. Das wäre so Anschlag, wenn es richtig, richtig Vollgas. Aber die rechnen gar nicht mit so einer Stückzahl, wie man vielleicht früher mal SL verkauft hat. Weil der Markt ist einfach deutlich kleiner geworden. Und diejenigen, die so ein Auto dann im Alltag kaufen, ich glaube, ein SL kauft man sich wirklich als Zweit-, Dritt- oder Viertauto. So. Und von daher kann ich das super nachvollziehen, was du sagst. Es ist eben vielleicht nicht mehr so die eierlegende Wollmilchsau, sondern es ist irgendwie ein Sportwagen mit der Option, hinten noch jemanden mitzunehmen. Aber so eine richtige SL-Nachfolge ist es nicht.
Genau.
Ja. Was haltet ihr vom CL? Aus den 90ern, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich habe neulich mal einen gesehen, in dunkelblau, drin helles Leder, cremefarben.
Erste
die
Kombo Variante CL, meinst du? Oder
ja, genau.
Du? Also nee, ja, meine erste Variante wäre ja 140er.
Nee, du da meinst den aber danach, nach dem W140 den, ne?
Ja, richtig, genau. Ja,
der hieß ja CL, aber nur als Facelift.
Als Facelift.
Der 140er hieß nur CL als Facelift.
Genau, genau, aber du meinst den Nachfolger da,
ja,
ne?
Vier das ist Augen. Ja so ein bisschen das Pufferauto, so ja, nach dem 129er.
Der hat ein mega Dach.
Ja.
Also dieser Dachaufbau, der sich nach hinten verjüngt mit diesen, das ist ja extrem elegant gelöst. Das ist
einzigartig
auch. Das ist eines der schönsten Mercedes-Benz-Dächer.
Ja.
Das schönste Coupé. Wahrscheinlich viele Zuhörer werden sagen, oh, der ewig gestrig. Deshalb mache ich die Garage 11, weil ich ewig gestrig bin. Das eine bedingt das andere, es ist halt immer so. Das schönste Coupé überhaupt ist und bleibt ein C126, also ein 560 oder 500 SEC. Das ist, mehr geht nicht vom Design her für mich.
Und da hat mir Jens neulich ein tolles Bild geschickt. Und zwar ein 126er Coupé, der von AMG die Front bekommen hat der Limousine. Und man guckt sich das an und sagt, das war noch nie anders.
Ja, ja.
Also früher, jetzt, das war ja wirklich, ich habe da nur geantwortet,
es gibt total mehr, antizyklisch. Das ist aber ein aufwendiger Umbau und zwar, du musst die komplette Front umbauen. Du kannst nur einfach die Haube machen.
Nein.
Mit Kotflügel, das ganze Programm.
Genau.
Sieht
genau.
Geil aus.
Ja, es sieht mega aus, weil, ja vor allem, weil das sieht total schlüssig aus. Also früher haben ja damals, weiß ja jeder, haben damals alle versucht, die Coupé-Front auf eine Limousine zu ziehen. Ja,
so. SEC-Haube.
Genau, SEC-Haube.
Auch beim 190er und
190er.
Da sah es auch beschissen
Look
aus.
Ja,
und der Grill so breit war, da war kein Platz mehr für die Scheinwerfer.
Ja, stimmt, das war heftig. Aber bei der Limousine hat man das tatsächlich auch häufig gemacht. SEC-Haube rauf und so weiter. Und hier aber ein SEC zu sehen, mit dieser eleganten Front, mit dem Grill, wenn man das jetzt, also wenn ihr das Bild nicht seht, dann könnt ihr euch das nicht vorstellen. Wenn du es siehst, ist das unglaublich stimmig.
Ja, ja.
Unfassbar sieht das Auto aus.
Ja. Was hatte der für eine Farbe?
Schwarz.
Schwarz. Schwarz.
War typischer AMG, schwarz.
AMG-Spoiler auch und so. Ne?
Penta-Felge.
Ja.
Der sah super aus, der war.
Aber das Coupé, was du ansprichst, den CL, also ich finde den formal sehr hübsch. Finde ich echt gelungen. Aber das sind auch ich glaube schon. Das sind schon so die Autos, wo ich Schiss habe vor der ganzen Elektronik.
Ja, das geht.
Der hat ja schon diese, ist es nicht digital oder so, diese hinterleuchteten Instrumente mit diesen Bögen drin und so?
Nee, also das ist nicht voll, ist nicht voll digitales Licht, aber also es ist nur Licht, also es ist nicht voll digital, das ist Play. Aber er hat halt, also er hat zum einen auch ein aufwendiges Fahrwerk, weil der hat Active Body Control auch serienmäßig gehabt, also Hydraulikfahrwerk, teure Dämpfer. Insgesamt ist das halt ein Auto, was in den Folgekosten leider oftmals runtergewirtschaftet ist. Und das ist ja irgendwie das Problem. Wenn man so ein Auto kaufen könnte, ich sag mal aus erster Hand oder aus zweiter Hand von einer Person, die das Auto auch regelmäßig gewartet hat, ist das ein Top-Tipp, weil teuer sind die ja nicht. Jens hatte mir letztes Jahr einen geschickt, weiß ich noch, was war an dem nochmal besonders? Das war auf jeden Fall auch ein ganz schönes, schlichtes Auto.
Der war blau-metallic, so wasserblau-metallic.
Genau, und der war wirklich schön und sie kosten halt im Verhältnis dazu nichts. Aber Vorsicht, weil es ist eben genau das Auto hat halt eine gewisse Kostenfalle, weil Wartung ist bei dem Auto alles und es gibt zig Dinge, die teuer sein können. Und empfehlenswert ist dann 500er Motor, das ist wenigstens ein Motor, der gar keine Probleme hat, wenn man vorne die Riemenscheibe von der Kurbelwelle ab und zu mal erneuert, weil die kann man abfliegen. Alles andere ist wirklich top bei dem Auto. Ansonsten ist es aber leider eine tolle Form außen. Im Innenraum finde ich das Cockpit und so auch alles ganz okay. Aber da sieht man schon so ein bisschen, dass so ein bisschen gespart wurde. Also du siehst schon so an den Sitzen Kunststoffteile und so. Das sind so Dinge, das hat damals schon viele Leute gestört. Und das ist ja heute nicht besser geworden, wenn du da einsteigst. Ne? Muss man mitleben können. Und das Thema Softlack genauso. Softlack ist ja so ein Ding. Ja. Da gab es offensichtlich eine schnelle Mode und keine Langzeittests.
Ja, und das hat, glaube ich, bei keinem Autohersteller gehalten. Also ich hatte mal einen VW Touran und einen T5. Und die waren dermaßen zerschrabbelt und man hatte das Gefühl, von jeder Autofahrt wurde es schlimmer. Also
ja, ich muss halt sagen, wenn die erstmal so eine kleine Kerbe haben, ich weiß nicht, wie euch das geht, dann neigt man ja auch dazu, wenn man da drin sitzt, irgendwie da dran rumzuprokeln, weil man irgendwie denkt, man kriegt den Übergang noch ein bisschen sauberer hin und macht das dann alles noch viel schlimmer.
Ja. Oder da ist Dreck und man fährt so während der Autofahrt und versucht da irgendwie mit dem Fingernagel das irgendwie was wegzuknibbeln.
Ja, genau.
Aber dabei macht man das Auto kaputt.
Nee, aber das ist schon ein schönes Auto. Also von daher, wir hatten gestern auf jeden Fall irgendwie einen coolen Tag. Wir hatten natürlich auch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Das ist ja im Moment sowieso ein tolles Thema. Deshalb glaube ich auch, dass viele trotz der Spritpreise nochmal ihr schönes altes Auto rausholen. Und schönes altes Auto. Vielleicht mal zurück zu deiner Leidenschaft, Jens. Hier steht ein toller Volvo.
Der vorhin gekommen ist? Oder?
Ja.
Meinst du den 242?
Den 242 natürlich auch.
Der ist fertig. Da ist alles, Alex hat TÜV gemacht, ist alles fertig. Es ist noch ein 240er Kombi gekommen. Und zwar ein Sleeper, ne, sozusagen. Das ist ein ursprünglich aus Italien importierter Superpolar in dunkelrot. Der Superpolar hat eigentlich Superpolar war serienmäßig immer mit schwarzem Leder und mit Klimaanlage, wobei die Ledersitze grundsätzlich kaputt sind. Die sind so mit so Knöpfen gewesen. Das reißt dann immer ab, sieht immer kacke aus. Und sieht man auch noch in den Papieren, das war ein B200F, also ein Italien-Auto mit 2 Liter Hubraum. Mhm. Und den hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, der Besitzer, der den dann hatte, ist jemand aus der Saab-Szene, der mehrere Saabs auch hat. Der hat gesagt, nee, ich will mal einen Volvo-Kombi haben, so wie ich mir das vorstelle. Und hat den bei Elchmobile komplett umbauen lassen. Und zwar, Antriebsstrang ist ein B6304S, also ist ein 6-Zylinder-Motor drin, 3 Liter Reihe, 24V,
Wahnsinn.
Aus dem 960er.
Total cool.
Mit Automatikgetriebe, Auto hat auch ABS, Klimaanlage, hat ein neues, also der Wagen hatte ein relativ hartes Fahrwerk, der war sehr sportlich umgebaut. Innen drin hat er Recaro-Sitze und passend mit dem Stoff der Recaro-Sitze ist die Rücksitzbank gemacht worden. Aber der Recaro-Sitz hat hin so 3 abgesteppte Längspfeifen.
Genau, diese Falten.
Selbst die sind in die Rücksitzbank eingearbeitet worden. Also es ist extrem, das ist alles richtig Geld gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der hatte dann einen Besitzerwechsel letztes Jahr, der Wagen, und der Besitzer hat auch mehrere Autos, kommt eigentlich aus der Audi-Szene. Und hat dann jetzt irgendwie gesagt, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, man müsste vielleicht mit den Felgen noch was machen und Fahrwerk. Und jetzt ist ein komfortableres Fahrwerk drin und ein Satz Real Mesh. Teilsfelgen sind drauf, frisch aufgearbeitet.
Ja, genau, wie neu.
Und das Auto, wie soll ich das sagen, ist so, du hörst den, du hörst halt einen reinen Sechszylinder. Der hat gut 204 PS, fährt auch ein bisschen über 200 damit, klar. Und ist halt ein sehr, ist ein extrem cooler Cruiser mit einem hohen Antriebskomfort. Man erwartet in einem 240er eigentlich einen rumpelnden BF 230 Motor und keinen reinen Sechszylinder. Ne?
Ja.
Und der komplette Umbau ist in die Papiere eingetragen, das ist das Wichtige.
Ja, das ist das Coole, ne? Der ist auch dann irgendwann ein H-Kennzeichen fähig, weil den Motor gab es ja 10 Jahre. Ja,
genau, das Auto ist ein 93er, das heißt nächstes Jahr H-Kennzeichen. Und es sind ja zulässig alle Umbauten, die in den ersten 10 Jahren hätten gemacht werden können. Und den Motor gab es 94, 95, glaube ich, auf jeden Fall auch schon. Also das ist eigentlich fast zeitgenössisch, der Umbau.
Ja, vor allem das Coole ist, also die Farbe finde ich wahnsinnig gut. Ich habe die auf dem Kombi noch nie gesehen. Sieht wirklich klasse aus, weil das ist so ein dunkelrot Metallic. Das macht das Auto so sympathisch. Also man erwartet halt das Ganze nicht, ne? Weil normalerweise denkst du halt bei so einem Motorumbau an Grau oder Schwarz oder so. Und dieses Auto kommt so sympathisch in dunkelrot daher.
Ja, trotzdem hat er ja, weil er ein Superpolar ist, alle Anbauteile in schwarz. Hat
genau, Chrom, ne? Genau. Das sieht auch toll aus. Auch diese Folien, die auf den Türen sind, auf dem Lack drauf, unter den Fenstern,
oben,
um diese Fläche ein bisschen zu verlängern.
Ja, genau. Die haben aber alle gehabt.
Ja, das sieht toll aus.
Ja, klar. Man darf nicht vergessen, die Rohkarosserie oder der Entwurf ist 60er Jahre, ist eigentlich eine Volvo 140.
Ja.
Mit ganz kleinen Fensterflächen und da hat man mit allen Tricks, mit schwarzer Farbe und Folien versucht, dass es optisch größer aussieht. Es sind immer noch die kleinen Fenster aus dem 140er.
Drin, ja, ne? Ja, ich fand das Auto damals immer so herausragend, weil er durch diese, ich sag mal, Tür, die ja so wirkt wie so eine Tresortür, ne? So unglaublich robust wirkt. Und er ist auch. Ja auch so, genau, das ist eben genau das. Er wirkt halt nicht nur so, sondern er ist eigentlich in der Automobilwelt der Inbegriff von robustem Fahrzeug.
Ja. Swedish Brick, ne, sagt man ja auch. Und so.
Ist Fakt. Also ohne, dass man das jetzt immer alles mögen muss, aber Wahnsinn.
Und er ist jetzt auch dezent tiefer. Also er steht nochmal so ein bisschen so snackfit. Genau. Also es sieht nicht zu krass aus, nicht zu
Nee, er hat 205er Reifen drauf.
Im Vergleich alles
im Papier.
Im Vergleich zum Original ist er immer ein bisschen stelziger. So.
Ja, aber so klar.
Ist es...
Ja, sieht echt
schön aus. Wir gucken hier gerade drauf. Ich reche hier gerade meinen Hals nochmal rum. Der ist echt hübsch, ne? Sieht echt schön aus. Gefällt mir auch gut.
Ja.
Und ist eigentlich ein cooler Alltagsklassiker in Anführungsstrichen, weil mit diesem Reihensechsen, die Automatik, der Wählhebel ist aus dem 240er Automatik. Und normalerweise hat die Automatik im 960er, ist auch schon programmierbar, hat also schon Schalter Winter, Sport und Economy. Die Schalter sind hier auch mit übernommen worden. Die sitzen ganz fein an der Mittelkonsole dran, aber so, als wären die da immer.
Cool.
So, dann kannst du drücken, klicken, leuchten die Tasten.
Ich fand das auch, also ich habe dich ja nach dem Preis gefragt, ich fand das extrem fair. Also ich
habe nicht sagen, ich meine teurer.
Nein, ich weiß, du kannst ihn ja ein bisschen teurer machen, irgendwo zwischen dem, was ich erwartet habe und du wolltest.
Also, nee, ich habe 19,9 im Kopf, Frank meint es eher ein Mitte-20 Auto.
Ja.
Ja. 20 auf jeden Fall. 20 würde ich schon.
19,9 ist fair?
Ja, das oder ist auf jeden Fall fair.
21,9.
21,9.
Philipp sagt 21,9.
Was ich halt toll finde.
Beruflich?
Was ich beruflich mache, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner und schiebe Buchstaben und Zahlen hin und her. Ich bin Produktmanager und im Einkauf zuständig für ein Online-Unternehmen.
Ah, okay.
Ja. Gut. Was mit Kameratechnik handelt. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Ja.
Okay. Ja. Kriegen wir ihn wieder aus.
Schweigen.
Ja. Das ist alles über die
Kameratechnik.
Buchstaben und Zahlen von links nach rechts.
Excel-Tabellen, drei Monitore vor einem.
Es ging dann mal, worum ging es dann? Ach, um den Volvo-Preis.
Na, ich finde halt, wir reden ja öfter mal von der eierlegenden Wollmilchsau. Und ich finde, bei so einem Auto ist es halt so, das kannst du wirklich jetzt nehmen. Das ist dann dein Alltagsauto. Das ist ein moderner Antriebsstrang, finde ich. Also modern
insofern. Nö, Euro 2 Cut, ne, grüne Plakette.
So, genau. Es ist ein dunkelroter Volvo-Kombi, der ist total sozialverträglich. Da kannst du überall vorfahren. Den neidet dir keiner und den finden alle sympathisch. Und der fährt auch gut. Also der fährt bestimmt richtig gut.
Der fährt gut, der hat auch einen geilen, also hat diesen schönen Sechs-Sinner-Reihe, natürlich schönen Sound. Hat auch den originalen Auspuff, wenn du so um die Ecke kommt, ne? Abnehmbare Hängerkupplung, also sehr, nicht irgendwie laut, prollig gar nicht, sondern einfach, sieht aus wie ein zu sportlicher 240, der kann ja gar nichts. Ja.
Aber fehlt hier noch kann die Dachbox. Doch. Die Dachbox fehlt noch, oder der Dachträger.
Genau. Hier kann das aber dann doch.
Ne? Ja, genau.
Eingetragen, die Papiere ist 210 Höchstgeschwindigkeit.
Ja, das macht er bestimmt auch. Witzig übrigens, das wiederum finde ich ziemlich ulkig, weil Tacho geht nur bis 200. Da ist nämlich der alte Tacho drin. Ja. Er bleibt dann irgendwann stehen bei 200, man wird immer noch viel schneller.
Ja.
Und 210 ist wahrscheinlich geschätzt, aber nein, ist auf jeden Fall scheint echt gut gemacht.
Ne, der hat 204 PS, also wird schon passen. Ne?
Ja, cool.
Ist, also der Umbau, den hat ja hier Elchmobile umgebaut, Florian in Seeth. Hat auch, ist der 69er Motor hat ja so eine Blende, so ein Hitzeschutzschild. Da ist auch ganz aufwendig Elchmobile eingefräst als Schriftzug. So. Das ist so ein, irgendwie, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist so ein Masterpiece von Florian. Der Umbau ist, wenn du die Haube aufmachst und es anguckst.
Er sieht aus, als wäre der da drin.
Ja, ne? Das gehört das alles so.
Ja.
Ne? Das ist schon geil.
Ja, 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 der ist tatsächlich erstmal recht undramatisch. Und ich habe mich eben reingesetzt und ich dachte, diese Recaros sind bestimmt unbequem.
Nee, gar
die sind
nicht.
Total bequem. Mega bequem. Die sind ja, weil die unten sind die relativ flach. Das heißt, ja, ja. Du hast keinen Druck an den Beinen.
Ja, ja.
In der Taille fassen sie dich sanft an, aber ja. Auch nicht so doll. Nee. Die sind richtig gut.
Ja, ja.
Das sind Sitze,
ja.
Da kannst du bestimmt. Ja, auch bis nach Spanien fahren,
ohne Probleme. Also dieser ursprüngliche Auftraggeber von dem Auto, ohne Rücksicht auf Verluste, allein so ein paar Recaros mit die Innenausstattung, das sind noch direkt 3 Mille weg gewesen.
Ja, ja.
Also das hat richtig gekostet, der Aufbau.
Ja.
Und der Stoff hatten wir ja eben auch noch kurz gesehen, erinnerte uns irgendwie ein bisschen an Mercedes.
Ja, erinnert daran, aber ich glaube nicht, dass es Mercedes-Stoff ist.
Ja, ich habe eben nachgeguckt, also ich habe den Stoff gefunden, den ich meine, der sieht ziemlich genauso aus, das ist so mit so einem Dreiecksmuster, aber ein ganz Ticken anders war er dann doch, 202 Elegance-Stoff, ist so ein bisschen 90s, aber ist auch irgendwie fast zeitgenössisch und sowieso nicht auffällig, ne? Wir reden hier von schwarz auf schwarz, also
ja. Das
ist jetzt alles nichts Schlimmes. Ja, insgesamt. Und auch, glaube ich, ein Volvo Soundsystem, ne? Kann das sein?
Nee, das ist ein älteres Volvo Soundsystem und das ist so ein moderneres. Das Radio gefällt mir gar nicht drin, so ein Pioneer-Radio.
Ja, ich habe nur die Boxen gesehen.
Und
ja. Das
Radio ist dann natürlich aber mit Bluetooth und mit Freisprechen und so weiter. Also das Radio ist optisch jetzt kein Genuss da drin, aber gut, da gibt es ja Ausweichmöglichkeiten. Macht man heute am besten hier, ich finde ja perfekt, würde da reinpassen, diese Re-Edition, dieses Blaupunkt Bremen.
Ja, stimmt.
So fertig aus und ins Ruhe. Es hat auch freisprechend, es hat alles.
Ja, stimmt.
Nee, toller Volvo, gefällt mir gut, selber gut.
Ja, 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 ist auch wieder so ein Auto, so. Würde sich auch gut neben dem Coupé machen.
Genau. Ja. Hätte, Fahrradkette.
Genau. Was hast du denn sonst noch so erlebt diese Woche? Also ich meine, klar, Highlight haben wir besprochen, aber...
Ja, das Highlight war tatsächlich... das Mercedes-Benz-Werk.
Ja, Dauerwerbesendung. Achtung.
Selbst das keine Angst. Mund. Aber sehr geil war auch der, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie hieß der AMG-Mann nochmal?
Alex Weber.
Ja, wir stehen in der letzten Halle und dann sagt er plötzlich, ja, Herr Seltrich, Sie haben doch sicher auch noch einen R129 zu verkaufen. Ich so, hä? Aber mein Namensschild hier drin, also so in der Jacke drin. Und ich so, Herr Seltrich. Dann hat er nochmal so 2, 3 Kommentare gebracht und dann kam dabei dann schon raus, dass er Fan vom Youngtimer-Duell war und mich immer mit Helge beobachtet hat, wie wir. Hat hinterher auch noch erzählt, fand ich sehr schön.
Genau.
Er hatte sich einen roten A310 gekauft und hat nochmal unser Youngtimer-Duell sich angeguckt, um nochmal so ein paar Details zum Auto vorher zu wissen. War total geil. So, ne? Achso, übrigens, der Kalender ist auch. Ich habe einen Kalendergeschenk gekriegt. Der liegt da schon, den hänge ich hier auf.
Ja, cool.
Ne?
Ja, unterschrieben von Bernd Schneider. Ne?
Genau, deshalb lasse ich auch nur die Außenseite. Ich schlag die gar nicht
Bernd auf. Schneider ist auch eine coole Socke gewesen. Ne? Der hat auch wirklich, der hatte richtig Bock. Der hat wirklich die ganze Woche die Leute da, ich sag mal, zum Kotzen gebracht. Der ist einfach scharf auch gefahren. Also der hatte auch Bock, scharf zu fahren. Man hat das richtig gemerkt. Ne? Da ging so richtig was. Also die haben da mal in 4 Tagen auch 3 Reifensätze durchgeknallt.
Ne? Ist Bernd Schneider offiziell so ein Markenbotschafter für Mercedes? So
wie er hat es ja selbst erzählt. Er ist seit 1991 Angestellter von AMG und hat noch einen Vertrag unterschrieben von Hans-Werner Aufrecht.
Genau.
Und den hat er zu Hause liegen,
eingerahmt.
Das ist sowas wie ein Rennfahrer in Italien für Enzo Ferrari halt. Ne?
Ja, genau.
So, und er ist seit 91 beim AMG, so seit 31 Jahren.
So wie Walter Röhrl ja jetzt bei Porsche auch quasi Markenbotschafter ist. Oder
genau, aber
nicht so lange, aber...
Er ist ja selber fünffacher DTM-Meister, er ist ja hier sauber Mercedes gefahren und so weiter. Also als Angestellter Rennen gefahren, ist aber auch Markenbotschafter, hat bei der Entwicklung von dem SL wohl auch mitgewirkt, ich denke mal Fahrwerksentwicklung und sowas, hat seinen Senf dazugegeben. Design wird es nicht gewesen sein. Und netter Typ.
Ja, finde ich auch. Also hat auch allen Spaß gemacht, viele Leute haben mit ihm ein Bild gemacht und so, fanden das super. Und ich fand es halt wirklich klasse, dass er da die ganze Zeit scharf gefahren ist mit den Menschen. Das war wirklich gut zu sehen. Also ich glaube, da haben manche auch nicht mit gerechnet, weil vielleicht nochmal zur Steilkurve. Wie viele Steilkurven gibt es noch in Deutschland? So richtig viele sind das nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das allererste Mal Steilkurve gefahren bin und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ich saß hinten drin in der S-Klasse Und beim Kurvenausgang hatte ich das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Also weil er durch diesen Druck, durch diese G-Kräfte, passiert da im Körper halt richtig was. Und das war, glaube ich, kein Vergleich zu dem SL, wenn man richtig da durchballert. Und er ist eben, das darf man nicht vergessen, da stehen Schilder, wie schnell man fahren darf, und er war deutlich schneller.
Das ist richtig. Und er hat dann auch zu Ende, der ist also zwei Runden gefahren mit jedem, und dann dieses Reinkommen in diese Box, in Anführungsstrichen, ja. So mal Vollgas und dann voll auf die Bremse, sodass auch jeder noch mal kurz vorne ins Carbon-Lenkrad sozusagen, ins Carbon reinhaut mit seinen Zähnen. Also durchschütteln in allen Varianten. Ne?
Ja, gab es auf der Rückbank die Spucktüten? Oder?
Ja, Rückbank gab es ja nicht. Aber das Interessante war wirklich, die haben am ersten Tag hatten sie ein Auto dabei, das hatte keine Keramikbremse. Und dieses permanente von richtig schnell runterbremsen, eine Stahlbremse gibt dann irgendwann auf. Und das merkst du dann. Ja. Ne? Also die braucht dann halt eine Weile, um dann wieder abzukühlen. Die Keramik kann das eine Weile ab. Aber die waren auch geknackt. Und du hast richtig gesehen, wenn er angehalten hat, haben die voll geraucht. Also boah, das war schon, also materialschonend war das definitiv nicht.
Nein.
Überhaupt nicht.
Und das fand ich aber auch spannend. Die Autos kamen ja aus der Produktion. Und die Produktion ist ja noch vor Serie. Also die Autos sind noch immer nicht auf dem Stand, wie sie mal sein sollen, sondern die gehen als Vorführer überall so hin, ne? Denke ich mal. Also
ja, die allerersten Vorserienautos, also teilweise werden sie verkauft, teilweise werden sie aber tatsächlich auch demontiert.
Genau, und diese Vorserienproduktion sozusagen aus der Halle 3, die hat ja die Autos zur Verfügung gestellt. Ja. Und man weiß ja nicht, ob diese Autos so eine Tortur viermal eine halbe Stunde Vollgas mit Bernd Schneider am Tag. Das hat sich ja keiner ausgedacht, wie sie das Auto gebaut haben. Und deshalb wurde der Produktion nochmal gedankt, dass man so gutes Material zur Verfügung gestellt hat.
Stimmt. Also,
dass die Autos das mitgemacht haben.
Stimmt, ne? Das haben die tatsächlich ausdrücklich nochmal gesagt. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, vom Fertigungsband gleich zum Einfahren in der Steilkurve. Ne? Ja. Fahrwerktest und Motortest.
Ja, es war tatsächlich,
war ein toller Tag, danke Frank.
Gerne.
Das Essen war auch gut.
Ja, war gut, ne? Ja. Ich war tatsächlich sehr überrascht, weil ich kenne das im Laufe der Jahre, dass sich das immer mehr alles, ich sag mal, technisiert hat und man nur noch irgendwelche KUKA-Roboter gesehen hat, die Autos zusammenbauen und immer weniger Menschen. Und hier war das so, Und es war, ich weiß gar nicht, ja, es sind jetzt schon wieder Ferien. Also auf jeden Fall sehr viele junge Leute auch, die hier gearbeitet haben, ne?
In der
Produktion.
Ja, aber ich in der SL-Produktion?
Ja.
Ja, ich glaube, dass das Durchschnittsalter da so niedrig ist.
Ja.
Ich glaube, das ist diese Art von Produktion, ich glaube nicht, dass da Ferienjobber arbeiten.
Nee, ich glaube, das kriegst du nicht. Wird das Anlernen dauert länger als die Zeit, die sie da arbeiten.
Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, die war insgesamt relativ jung, die gearbeitet hat. Ne?
Ja, fand ich auch.
Schon spannend gewesen zu sehen, wie die das Ding da zusammensetzen. Ne?
Ja, war für mich auch mal wieder ein Highlight. Ich bin viel zu selten im Werk, obwohl ich jederzeit hin könnte. Und ich kann das auch nur empfehlen, also wenn jemand da Interesse daran hat, es gibt immer Möglichkeiten, sich auch mit Gruppen dort anzumelden. Ihr könnt mich gerne mal anschreiben. Oh Gott, wenn ich sowas sage, weiß ich immer nicht, was kommt. Aber es ist wirklich eines der wenigen Werke in Deutschland, bei denen man hautnah sich die Sachen angucken kann. Und das, was du halt gestern erlebt hast, das kann man tatsächlich auch als Abholer eines neuen Autos erleben, wenn man Werksführungen macht. Es gibt unterschiedliche, aber die meisten sind tatsächlich zu Fuß am Band lang. Und das also wirklich so, dass wenn man es böse meint, Jens, dann hättest du dir einen Teil da klauen können. Das wäre keinem aufgefallen.
Gestern, ja.
Ja, genau. Ja. Genau. Und wenn man es ganz böse meint, dann hebt man eine Schraube auf und sagt, ey, ich habe hier eine Schraube gefunden, wo gehört die hin? Dann ist Chaos angesagt. Nee,
du lässt eine große Schraube fallen, genau da, wo der Antriebsstand reingesetzt ist. Entschuldigen Sie, haben Sie da...
Da.
Wupp, alle Bänder still erstmal. Ne?
Das ist dein Lagerfehlbestand und muss nachbestellt werden und dann gibt es wieder Verzögerung, weil eine Schraube fehlt.
Da haben wir es wieder.
Genau, umgelagert
da haben
wurde.
Wieder. Da haben wir es wieder. Ja. Dann beschwert sich der Nächste wieder. Ja, ja, top. Also heute mal tatsächlich ein bisschen
Mercedes-Werbesendung.
Ja, gefühlt. Ja, ich habe mir diese Woche, ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht, ich habe mir diese Woche tatsächlich bei eBay mal so einen Schwung Prospekte gekauft, weil sich das irgendwie gelohnt hat, habe ich so gesagt. Ganz interessant, weil da so Alltagsgeschichten dabei sind wie Ford, guck mal, der Schriftzug hier, guck mal, das ist doch ein tolles
Ford Auto. Ford Orion.
Boah, Wahnsinn, oder? Also eine, auch Autos, eine, die man wieder vergessen hat, ne?
Und zu Recht.
Ja, zu Recht. Ist mir schon klar, dass du das sagen würdest.
Scorpio und so weiter, ne?
Ja, Scorpio. Aber auch BMW-Sachen sind dabei, Mercedes-Sachen sind dabei. Aber eine Sache, über die wir gesprochen haben, nämlich beim letzten Mal, ich muss eine Sache revidieren. Interessant war ja, übrigens, ich habe die Prospekte, wie gesagt, bei eBay gekauft und es kamen Prospekte mit dem Branding von dem Autohaus Winkelmann in Soltau. Das heißt, sie sind irgendwann mal damals, 1983, bei Winkelmann in Soltau rausgeholt worden. Das hätte ja ich sein können damals, so mit 7 Jahren. Und ich glaube, ich habe dem Audi 100, den wir ja so ein bisschen so, wie haben wir es genannt? Oder wie war der Spruch dazu mit dem unemotionalen Äußeren? Hast du es noch drauf, Jens?
Das ganze Auto ist unemotional.
Ja, aber ich muss sagen, sie waren fast so ein bisschen zu Unrecht, weil... Ja, du hast recht. Ich sehe das bei dem Auto auch alles so. Aber wenn ich mir hier so das erste Prospekt angucke und dann gucke, wann die Drucklegung war, nämlich 1982, dann war das Auto gefühlt vielleicht einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu früh dran. Weil der hat sich halt nicht gut gehalten, weil Mitte der 80er kamen die ganzen coolen Autos, 124er, E34 und so weiter. Der hier kam 3 Jahre vorher. Und war natürlich gar nicht cool, ne? Wenn du ihn hier siehst, er wird ja nicht besser, je öfter man sich das Bild davon anguckt.
Cool ist immer ein Schild. Ingolstadt, New York 1.
NY1, ja. Wenn man sich dann aber die Dinge anguckt, die der damals hatte, also sprich die Technologie, dann hat er vielem vorgegriffen. Ne? Also ich will jetzt gar nicht von Pro-Content anfangen, haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber auch so sind da unheimlich viele Dinge dabei, die... aus meiner Sicht für die 80er tatsächlich federführend waren. Auch das Thema vollverzinkte Karosserie, das Thema Aerodynamik, Wirtschaftlichkeit, auch die allein Form der Spiegel und so. Ganz, ganz, ganz viele Dinge, die besonders sind und trotzdem ist es ein komplett ungeschätztes Auto. Witzig fand ich das Bild hier. Guck mal, da hat jemand die Antenne mit einem Lineal mit einem Kugelschreiber eingezeichnet, wo er der war.
Ich glaube, also, als Quattro hatte der auch noch so einen Zusatzschalter an der Mittelkonsole, irgendwie Heckdifferentialsperre, so ein Schalter, so ein Druckknopf.
Ja.
Ich glaube, das ging per Unterdruck auf, wie das beim VW T3 und T4 dann noch war.
Aber ja.
Völlig unvorstellbar heutzutage, so einen Schalter in ein Auto zu bauen, weil damit kann man ja schon mal was kaputt machen.
Das also, stimmt,
wenn man das zur falschen Zeit in einer falschen Situation drückt, dann geht das schon kaputt. Also
das
ein Audi 100, C3 würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch vor seiner Zeit. Es war zu früh, zu futuristisch. Auch der Audi 80, auch so, der dann später kam, der etwas rundere, so die frühen 90er.
Ja,
sieht ja auch ähnlich aus, aber Ich habe lange keinen gesehen. Als Kombi gefällt dem mir ein bisschen tiefer, Kreuzspeichelfelge drauf.
Ja, als Avant.
Genau, als Avant, richtig. Auch gerne dann als Fünfzylinder, aber... ja, da scheiden sich die Geister.
Tja, und wenn man dann hier hinten sieht, und das war gestern so ein Kritikpunkt, den Jens auch hatte, also ich im Zweifel auch, was das Thema Farben angeht beim SL, da wünschte man sich so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, also entweder ein bisschen was Klassisches auch oder eben ein bisschen mehr Mut, es sind insgesamt zu wenig Farben. Wenn ich hier so wieder so eine Farbkarte sehe eines Audi 100, Porto Rosé Metallic, das wäre doch was für dich, oder Gobi Metallic. Topazgrün Metallic, Saphir Metallic. Es gibt hier, wie viele Farben? Lass mich gucken. Wie das halt so da war. Damals 7 Unifarben und 10 und hier nochmal 16 Metallic-Farben. Und weiß ja heute jeder, bei allen Autoherstellern irgendwie nur noch gefühlt grau und schwarz, ein bisschen weiß.
Der Rest auf Preis.
Ätzend, ja. Ja, ich glaube, der Audi 100 war tatsächlich ein Ticken zu weit vor der Zeit und deshalb war er nicht so wie, der hatte ja nichts Emotionales tatsächlich. Der war technisch offensichtlich total super, aber haut einen halt nicht weg. Und deshalb hat er heute nicht den Status wie ein 124er oder ein E34. Im Grunde hat er fast gar keine Relevanz. Also
ja, er transportiert auch keine Geschichte. Also ein E34 kenne ich jetzt noch aus Erzählungen, zumindest vom als Nürburgring Ring-Taxi.
Ja, stimmt.
Als M5.
Als M5, ja.
124 hat natürlich viele Geschichten, ist klar.
Gut, und Audi 100 hat eine Geschichte, nämlich das Hochfahren der Rampe.
Richtig, ne? Ja.
Das muss man sagen, das war...
Ist ja auch mal so ein bisschen der Mythos, war da vielleicht ein Stahlseil gespannt, zieht den wir hoch, ja, nein, ja, also die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot,
das genau, ist glaube ich das Ähnliche wie mit der Mondlandung. Genau, wissen, aber
das nein, schon. Aber ich glaube schon natürlich, dass er da hochgefahren ist.
Ich fand nur tatsächlich besonders, als ich mir das Prospekt angeguckt habe und gesehen habe, das scheint das erste Prospekt gewesen zu sein, ja. 1982, ja. Das ist das Entscheidende. Und das war halt lange, also lange vor einem 124er und vor einem i34 und deshalb wahrscheinlich erhing so ein bisschen dazwischen. So. Genau. Weil er ist ja auch, muss man ja sagen, er ist damals gegen 123er angetreten. 123er ist ein altes Auto dagegen. Also, oder?
Ja. Und also, schön. Also ästhetisch schön. So ein Audi sah einfach nach Plastikkarton aus.
Genau. Zumindest fuhr sich aber wahrscheinlich...
Fuhr sich wahrscheinlich gut. Ich bin mal einen gefahren, aber...
Aber der Audi ist ja auch tatsächlich dann Form follows Functions, geht ja dann nur um die Aerodynamik.
Richtig.
War ja nun mal Aerodynamik-Weltmeister auch, was ein 123er sicher nicht war.
Nee, da hast du recht, ja, beim 123er.
Und muss man überlegen, 82, der Volvo 242 GT ist von 1980, also das ist auch kein großer Unterschied mehr. Das ist interessant, bei 80er Jahre, wenn du so 3-4 Autos nebeneinander stellst, die können echt extremst unterschiedlich sein.
Extrem, ja.
Obwohl sie aus einem Baujahr noch kommen. Das ist,
hast du recht.
Da überschneiden sich ganz viele Baujahr, also ganz viele Sachen so.
In den 80er Jahren ist, finde ich, auch extrem viel, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, extrem viel passiert in der Automobilwelt.
Ja, es wendet sich, also gibt es viele so Wendungen auch bei den ganzen Herstellern.
Genau.
Ja.
Genau, von daher.
Aber wo Hersteller, es ist wieder ein Hersteller weniger demnächst noch im deutschen Markt.
Alpina.
Alpina wurde vom BMW gekauft.
Oha, das habe ich noch nicht gehört.
Ja. Also das verstehe ich auch gar nicht.
Nee.
Ja, gut, das wird gute Gründe haben, glaube ich. Ich glaube, die haben es schon schwer
monetäre.
Gehabt.
Monetäre.
Ja, monetäre sowieso irgendwie. Aber es war ja schon immer schwierig, weil im Endeffekt mussten die ja gucken, dass sie etwas in eine Nische produzieren, die durch die M-Technik nicht bedient wird. Und das war ja immer sehr unterschiedlich. Also mal waren es irgendwelche besonderen Diesel, auch voll cool, finde ich. Da könnte man tatsächlich mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in das Thema Alpina, weil es gibt so viele Besonderheiten. Also beispielsweise den Z8, den es von Alpina gab, das war dann halt die Automatik-Variante. So, also
nicht
die haben halt
Automatik, sondern auch ein anderer Motor dabei.
Ja.
Ist nicht der M5-Motor drin.
Tatsächlich?
Nee. Mit dem M5-Motor hätte das nicht harmonisiert. Und da ist ein Motor aus dem 7er BMW drin, meine ich. Und das Automatikgetriebe halt.
Okay. Ja, das beispielsweise. Ich finde ja, wie gesagt, ich finde die frühen Alpina, ich hätte fast gesagt D3, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die auf jeden Fall die Diesel, ganz
D3B,
cool.
D3B, ja, genau.
Ja, ja. Genau. Und das fand ich schon ganz cool. Und insgesamt, ich mochte, und da gibt es ja fast gar keine mehr von, ich habe ein Bild von einem lieben Freund von mir, dessen Vater hatte ein BMW-Autohaus und davor stehen dann die Alpina-Modelle. Und zwar von damals aus den Ende 70er, Anfang 80er. Und zwar alle mit diesem geilen Design von Alpina. Und dann in so Farben, in Rot und dann das Design in Silber und so. Genau. Boah, wie stark das aussieht. Und leider ist das ja häufig nicht übrig geblieben, weil die Autos sind dann irgendwann mal lackiert worden, hat man das Design nicht mehr geklebt oder so. Ich mochte immer dieses Alpina-Design am liebsten, was für mich, bei einem dunkelgrünen Auto und dann so in Gold. Das war schon... Ich sag mal, wie sagt man, Porno? Also ich fand's, aber ich fand's schon stark. Also, oder bei einem dunkelblauen auch, sah das mit dem Gold auch total super aus.
Mich hat neulich ein E34 Alpina überholt, in diesem Lila.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht dieses Techno-Violett. Das
es
ist,
gab Techno-Violett und es gab...
Daytona-Violett.
Und es gab Daytona-Violett.
Genau, ich glaube, dann war es das. Und als B10 Biturbo, natürlich, ist ja klar. Also wenn man der Richtige, klar. Fährt ja auch nur knapp 300, muss man sich eigentlich mal vorstellen. Für Wahnsinn. Die damalige Zeit, da hast du quasi jeden Porsche in Anführungszeichen Wahnsinn. Abgekocht mit einem Familienbock.
Ja, und auch die 8er-Variante davon war richtig heftig von der Leistung her. Also deshalb schade eigentlich mit Alpina. Ich finde das.
Ja, die Frage ist, was passiert? Ne? Wird Alpina nur noch ein Schriftzug auf einem BMW sein hinterher?
Ja, das ist die Frage, ne?
Oder bleibt es ein Hersteller, der nur unter dem Namen BMW als Hersteller weiter Autos produziert.
Ja, oder baut man das Thema sogar weiter aus, ne? Das könnte durchaus sein, ne? Also vielleicht ist, das ist ja auch immer, manchmal hat man ja die Angst und dann ist trotzdem die Marke besser wiederbelebt als jemals zuvor.
Tja, da bin ich mal, was...
Wenn sie jetzt bei BMW sind, könnte man natürlich sehen, dann wegen Flottenverbrauch und so weiter wahrscheinlich. Genau. Ich sehe bei Alpina in Zukunft vielleicht eine Art von Hybridtechnik, die da verbaut wird bei den Autos, was natürlich auch wieder eine Geschmackssache ist. Ist natürlich schade auch, wenn man das jetzt so klassisch sieht, aber so kann man vielleicht so eine Marke zumindest retten, in Anführungszeichen.
Dass man ich glaube so auch, dass sie einen Plan haben. Ja. Also ich glaube schon, dass die einen Plan haben. Ich glaube nicht, dass sie das kaufen, um das sterben zu lassen. Ja, mal gucken.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall eine der exklusivsten Automarken, würde ich mal sagen, die es so gab, ne?
Ja, exklusive Automobile hieß das ja früher auch, ne?
Ja, ja, Bovensiepen, ne?
Aus Buchloe.
Buchloe. Ja, so, apropos exklusiv, weißt du was? Ich habe ein paar Quartetts mitgebracht. Wir können eine Runde Quartett-Roulette spielen. Du darfst ja auch gleich mal eine Karte abholen. Und du kannst aber aussuchen, welches wir nehmen, Jens. Damit du nicht wieder rumholst, dass ich die alle kenne.
Top aktuell nehmen wir.
Top aktuell nehmen wir? Okay. Das finde ich sehr fair. Finde ich deshalb sehr fair, weil das dann nicht so alte Autos sind. Top aktuell, vorne drauf abgebildet, ist ein 968. Ja,
Chevy.
In dunkelblau Metallic. Ganz schlicht, relativ kleine Felge.
Nee, ist nicht klein, das ist die 17 Zoll Kappfelge.
Echt?
Das täuscht.
Ja? Okay, wenn du das sagst. Ich würde dir nicht widersprechen.
Im Vergleich zum SL AMG ist es natürlich klein, ne? Weil die hat ja 21.
Jens zieht eine Karte und wir beide raten?
Ja, okay.
Er hat schon wieder... Also wir sind irgendwo in den 90s auf jeden Fall. Hast du wieder, ja okay, ist egal, hast du eine Muckelkarre gezogen, ne?
Ja.
Französisch, Fragezeichen.
Nein.
Japanisch?
Ja. Da kann man nicht drauf kommen.
Toyota?
Nein.
Honda?
Ja.
Honda Jazz?
Nein.
Honda Accord?
Nein.
Civic?
Ja.
Concerto?
Nee.
Aero?
Nee. Civic war schon.
Ja, ist, mehr oder weniger ist eine Variante vom Civic, meinst
ja.
du? Eieiei, eine Variante vom Civic. Aber heißt der Civic?
Ja.
Ach du Schiete, ja. Ja, ja, ja. Wobei. Also. Das Modell an sich, hier auf dem Bild übrigens, vier Türer mit als Stufenheck, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne?
Wirklich in Weiß.
Denn dann noch in Weiß, ja, mit Radkappe. Das Modell Civic allerdings ist ja mittlerweile tatsächlich gefragt. Ne? Also wieder so ein JDM-Thema, wo man eigentlich denkt, das war auch damals eine sportliche Karosserieform. Ne?
Der Dreitürer.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir reden vom Zweitürer-Coupé, Kompaktwagen. Die sind echt gefragt. Und hier, darf man nicht vergessen, ne? 1,6 Liter Motor, 125 PS. Der ging schon was, ne?
Auf, was langsam wiegt der? 1,2 Tonnen oder so vielleicht?
Ja, also langsam war der nicht.
Nee. Nee, natürlich nicht, aber das ist eine biedere Karre.
Ja, typisch, ich sehe da so die alleinstehende ältere Dame drin.
In Japan.
Ein Samurai-Schwert im Kofferraum. Ein
Samurai-Schwert.
Ja, ja, stimmt. Aber die Civic-Variante, weiß jemand, wie die heißt?
Ach, nee.
Ja, ich auch.
Ich glaube, der heißt Civic L. Heißt er nicht L, die Limousine?
Ja, das mag sein. Ich meine aber, wie die Civic-interne Baureihenbezeichnung ist von denen.
XY ungelöst.
Ja.
Keine Ahnung.
XY ungelöst, könnte sein.
Ja, so, komm, ich zieh mal eine. Es gibt viele Dinge, die muss man.
Und ihr beide dürft.
Es könnte sein, dass der Honda Civic da auch bei Fast and Furious im Film zumindest war. Ich glaube, der kam
ja, 2000
raus. Das war wahrscheinlich die Zeit. Facelift.
Das ist im Übrigen, bevor ich hier meine Karte angucke. Ich habe ja Gran Turismo jetzt natürlich ein bisschen weiter geguckt. Leute, das ist wirklich so cool. Du musst da eine Sammlung anlegen und du bekommst immer dann über die verschiedenen Fahrzeugarten so richtig was erzählt. Also, wo es dann darum ging, welche Fahrzeuge eben welche Ära begründet haben. Da ist unheimlich viel über den alten Mini, dann auch über das Thema alte Japaner. Und also, das ist wirklich die Macher des Spiels sind definitiv echte Enthusiasten. Und du wirst gezwungen, das zu tun. Das heißt, du kommst nur weiter, wenn du deine Sammlung anlegst und musst eben dich über kleinere Autos, so wie du es im Zweifel im Leben ja auch machst, immer so ein bisschen hochschlafen. Genau.
Ich kenne das noch von Need for Speed früher. Das kennt, glaube ich, der ein oder andere noch aus Computer- und Videospiel. Da war auch immer jemand, der, wenn man das Auto ausgewählt hat, konnte man sagen, Details. Und dann wurde wirklich so, ich glaube, 2-3 Minuten Monolog gehalten. Das Auto wurde da und da gebaut und so weiter. Das sind die Vorgänger.
Und ich finde es halt cool, weil ich finde es deshalb cool, weil junge Leute, die so ein Spiel spielen, dann nochmal was erfahren über einen alten Mini oder über einen VW Käfer. Und eben dieses, das Coole ist wirklich, das wird einem dabei selber bewusst, es sind ja die Länder komplett unterschiedlich unterwegs gewesen. Also so ein Mini in England, dann so ein Fiat 500, die sind ja alle, ich sag mal, Lösungen für dasselbe Problem, nämlich Mobilität in klein, aber komplett unterschiedlich angegangen. Ne? Und ein VW Käfer erst recht, der ja im Verhältnis, muss man sagen, zu einem Fiat 500 und einem Mini ziemlich riesig wirkt. So, ja, ne? Und von daher finde ich schon cool. Das Auto, was ich gezogen habe, kann man nicht erraten. Ist unmöglich. Wer das errät, kriegt hier heute von mir eine Backpfeife. Keine Ahnung. Ich habe ein koreanisches Auto. Sage ich schon mal vorweg.
Koreanisch? SsangYong?
Nein. SsangYong. Hyundai. Ja. Kia.
Hyundai, ja. Was ist ein Coupé?
Ein Sportwagen.
Hier Elantra.
Nee, man kann ihn nicht erraten, weil ich meine, das ist ein Prototyp. Ich weiß gar nicht, ob es den jemals gegeben hat. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich ihn auf dem Bild hier sehe, würde ich sagen, nein, den hat es nie gegeben. Das kann nur ein Proto sein. Oder es gab vielleicht ein paar davon, aber niemals in Deutschland. Ein HCD1.
Nie gehört.
Nee, ist ein
Prototyp. Das ist bestimmt ein Prototyp.
Ja, du hast Fieses hier gezogen. Nee, du musst noch eine ziehen. Und wir müssen das erraten. Aha. Warte. Oh, Philipp, vielleicht hast du ja mehr Glück als wir. Er lacht schon.
Das ist leicht zu erraten.
Leicht zu erraten?
Ja.
Ein deutsches Auto?
Ja.
Ein Mercedes?
Nein.
Ein Porsche?
Ja.
Porsche 928?
Ja.
Was?
Ja. Echt?
Als GTS.
Krass.
Das
ging jetzt immer schnell.
Ja, das hätte das ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem, ich dachte jetzt, weil er sagt, leicht zu erraten, dann ist es das Titelauto, der 968.
Nee. Also, und du 928 GTS.
Ja.
350 Hotte Hüß. 164.000 Mark.
Ja, boah. War der zweiteuerste Porsche nach dem Turbo.
Das war schon eine Stange Geld.
64.000 Mark hat er damals gekostet.
Ja. Der 928 GTS war mit Abstand, also kam der Turbo noch, also 993 oder je nachdem, was gerade die Baureihe war. Aber der zweiteuerste Porsche überhaupt war der 928 GTS.
Oh, Wahnsinn.
Der hat richtig Schotter gekostet.
Schön finde ich auch die Antenne, die auf dem Dach ist, wie so ein Stromabnehmer.
Was die 16V-Antenne.
So, genau.
Stimmt, er hat, stimmt. Der hat da,
GTS war die 16V-Antenne, glaube ich. Die VW-Antenne.
Ja.
Haben wir auch drüber gesprochen. 16V-Antenne ist ja ein geflügeltes Wort, ne?
Richtig.
Ja.
Ja. Ja, das war heute ein lustiger Podcast mal mit Gast, unerwartetem Gast mit Philipp. Vielen Dank.
Danke auch. Schön, dass ich da sein durfte.
Ja, großartig. Siehst du. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir eine Menge über ein neues Auto gesprochen haben und unsere Erfahrungen gestern. Aber das war halt mal aus dem Leben, aus dem, was wir erlebt haben. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder klassischer unterwegs. Geil, ich habe überhaupt nicht auf meinen Zettel geguckt. Ich hatte mir total viele Sachen notiert hier für heute.
Tja. Bevor der Zettel hier rauskommt, tschüss.
Spickzettel.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Ja. Fürs nächste Mal.
Was gab's denn noch? Nee, noch nicht.
Nee.
Sonst sind wir vorbereitet.
Habt ihr so einen Themenpool?
Nee, eigentlich nicht.
Okay. Ist immer wie so, was ist passiert?
Was nicht.
So manchmal hast du, denkst, da kannst du einen Podcast drüber sprechen, dann schreibst du auf ein Post-it oder so.
Ja.
Und dann verlierst du den Post-it wieder. Oder manchmal schaffst du auch ein Post-it bis zum Ende der Woche, da stehen dann vier Schlagwörter drauf.
Ja.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.